Ich lese jetzt den Predigttext aus Jesaja. Jesaja 6, Vers 1 bis 13. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fallen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein.
Ich möchte beten. Ja, du guter Gott, du bist ein Gott, der sich uns zuwendet, der unsere Gemeinschaft sucht, der mit uns redet. Wir danken dir, Herr, für dein gutes Wort, das wir lesen können und dass du uns in diesem Wort ganz lebendig begegnen willst, dass es nicht tote Buchstaben sind, von Menschen vor langer Zeit aufgeschrieben, sondern dass da, wo wir darin lesen, darauf hören, dein guter Geist sie uns zu Herzen gehen lassen. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du redest und hilf uns zu hören, jeder so für sich, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Amen.
Amen.
Kennst du auch solche Momente, in denen es dir durch und durch geht? Eiskalt den Rücken runterläuft, du erschauderst? Vielleicht bei einem Kongress, bei dem Tausende von Menschen zusammen sind und dann miteinander singen. Oder vielleicht auch, wenn ein großer, mehrere hundert Männer und Frauen umfassender Chor singt, diese Stimmengewalt verbunden mit mehrstimmigen und dabei wohlklingendem Gesang, das... Oh. Oder vielleicht auch auf der Spitze eines hohen Berges, hoch oben, und man schaut über die anderen Berggipfel hinweg. Blauer Himmel, zum Teil schneebedeckte Gipfel tun sich vor einem auf. Und die Welt im Tal, sie ist so unendlich fern. Die Autos so groß wie Ameisen, die Menschen wie Fliegenschiss. Oder bei Betreten einer großen Kathedrale, beispielsweise Kölner Dom, nicht weit von meiner Heimat. Wenn man da hineinkommt, diese Höhe, das ist ergreifend. Und man bleibt erst einmal stehen weil man fast erschlagen wird von dieser unermesslichen Weite, die sich da auftut. Oder wer war schon einmal in einem Planetarium? Wenn man dann da hineinblickt in das Universum, diese fast unermessliche Zahl von Sternen, darunter auch eben solche, deren Licht wir zwar noch sehen, von denen wir aber wissen, dass sie schon längst erloschen, verglüht sind, Lichtjahre unterwegs, das Licht mehrere, die Lebenszeit mehrerer Generationen liegen hinter dem Licht, wenn es denn dann bei uns ankommt. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, auch ihr Lieben an den Übertragungsgeräten, das sind Augenblicke, in denen wir etwas wahrnehmen von der Herrlichkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Die ganze Erde, ja mehr noch, der gesamte Kosmos ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Unterliegen dann Staunen und Schaudern, Begeisterung und Ernüchterung, Freude und Erschrecken dicht beieinander. Sie mischen sich. Vielleicht nicht so krass und doch ähnlich wie Jesaja sind wir fasziniert und erschrecken doch zugleich angesichts der Größe und Herrlichkeit, der Einzigartigkeit, der Heiligkeit dessen, der alles geschafft hat, der das alles in Gang gesetzt hat und der das alles immer noch erhält, der über allem steht. Erschrecken eben auch deshalb, weil uns aufgeht, wie klein wir sind und unvollkommen. Und das erschüttert dann unser Selbstbild, unser Ego. Uns wird klar, vor ihm, vor diesem Gott können wir nicht bestehen. Vor ihm können wir nur vergehen. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen, so heißt es in den 10 Geboten. Doch ich bin mir sicher, jeder von uns hat ein Bild von Gott. Eine Vorstellung, eine Idee, Gedanken im Kopf, wie Gott ist. Welches Bild haben die Menschen heute von Gott? So eine Karikatur, der alte Opa im Himmel mit langem Bart, der im Schaukelstuhl sitzt, schon leicht senil und so das Treiben der Menschen auf der Erde beobachtet, aber dem das letztlich alles ganz egal ist? Oder doch ein anderes? Welches Gottesbild prägt uns? Jesaja begegnet dem lebendigen Gott. Oder genauer, Jesaja sieht ja nur den Saum des göttlichen Gewandes, nicht mehr. Und einige Wesen aus seinem himmlischen Hofstaat, Seraphim, furchterregende Wesen. Und das allein, das wirft ihn schon um, das lässt ihn zutiefst erschaudern. Ja, und nicht einmal diese furchterregenden Wesen halten es ja aus, Gott zu schauen. Zwei Flügel sind dazu da, um ihr Angesicht zu verdecken, also ihren Blick auf Gott zu verhindern, weil auch sie die Heiligkeit Gottes verzehren würde, wenn sie sie schauen würden. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Gieße Gott nicht in eine unverrückbare Vorstellung, die du dann als Gott anbetest. Gott lässt sich nicht in einer Götzenfigur fassen, aber auch nicht in unseren Gedanken und Vorstellungen domestizieren. Gott ist immer noch anders als das Bild, das du gewonnen hast, aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse. Allein schon, wie er uns Menschen begegnet, wie er sich offenbart, als der heilige Gott, der Schöpfer, der Gesetzgeber vom Sinai. Und dann in Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser. Im Hebräerbrief heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und und schließlich in seinem Heiligen Geist, dem Tröster und dem Ermutiger, der Kraft, die uns verändert und uns zu Zeugen dieses Gottes macht in dieser Welt. Aber Gott begegnet uns nicht nur in verschiedenen Personen, sondern er ist in sich selbst nicht einfach, sondern dreifach. Er ist in sich selbst Gemeinschaft. Er ist Kommunikation, er ist Interaktion. Er ist voller Energie und Kreativität, voller Dynamik. Er ist barmherzig, er ist gerecht, er ist heilig, er ist wahrhaftig. Er ist einfach einzigartig. Gott ist einer und ist doch drei. Das ist für den menschlichen Verstand nicht zu fassen. Da kommen wir mit unserer Mathematik nicht mehr weiter. Vor ihm können wir aus uns selbst heraus nicht bestehen, sondern nur staunen und erschaudern. Er ist heilig, er ist Herr, er ist immer noch viel mehr. So werden wir gleich beim Abendmahl singen. Gott ist für uns Menschen unnahbar, eigentlich. Er ist heilig und wir sind es nicht. Wir können vor ihm nicht bestehen. Wir würden vergehen angesichts seiner Nähe, seiner Herrlichkeit. Und doch klingt das schon in der Paradiesgeschichte so ganz anders. So ganz anders ist es von Gott doch gedacht mit uns Menschen. Diese Paradiesgeschichte erzählt, der Mensch lebte in der von Gott geschaffenen Welt und konnte ihm begegnen, so wie wir hier heute begegnen oder wie wir manchmal einander begegnen, irgendwann im Verlaufe des Tages hier auf diesem wunderschönen Gelände. Adam und Eva, so wird uns da erzählt, hatten gerade von der verbotenen Frucht gegessen, als Gott einen kleinen Abendspaziergang machte. Und sie hören ihn und sie könnten ihm noch nun auch begegnen. Doch was tun die beiden? Natürlich, sie verstecken sich, sie schämen sich, sie sind nackt. Ihr Leben und das, was sie gerade getan haben, es liegt offen vor Gott wie ein Buch, das wissen sie. Sie haben ihm misstraut. Sie haben sich gegen das einzige, dieses einzige klitzekleine Verbot, gegen das haben sie sich gestellt. Sie wollten selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und sie wissen, wenn wir Gott begegnen, dann weiß er das sofort. Er sieht es uns an. Er sieht uns ins Herz. Und das bedeutet unseren Tod. Das bedeutet das Ende, weil wir uns gegen ihn gestellt haben. Gegen ihn, der alles gemacht hat und der den Maßstab setzt, an dem wir uns messen lassen müssen und dem wir eben nicht mehr genügen können. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Tod war nicht das Ende. Gott ist gnädig. Sie müssen nicht sterben, aber sie werden aus dem Paradies hinausgeworfen. Hinausgeworfen in diese Welt, in der wir nun auch leben. Fern von Gott, ohne diese Möglichkeit, ihm so direkt zu begegnen, wie das damals möglich war. So direkt nicht mehr möglich, weil wir sonst vergehen, sterben müssten. Gedacht, aber war das anders. Und so hat Gott seine Menschen und seine Schöpfung nicht aufgegeben. Die Bibel erzählt uns vom ersten bis zum letzten Buch davon, wie Gott sich bemüht, den Menschen, uns Menschen, die Augen zu öffnen und uns wieder in diese Lage zu bringen, dass wir ihm begegnen können, dass wir keine Angst mehr haben, weil wir nackt sind und vor ihm unser Leben wie ein offenes Buch liegt, sondern dass wir ihm vertrauen können. Und Jesaja gehört wie die anderen Propheten zu den Menschen, die Gott dabei in besonderer Weise gebraucht hat. so wie er erschauderte, zu Tode erschrocken war, seine Schuld erkannte und bekannte, als er im Tempel diese Vision hatte, so sollte es nun mit den Menschen sein, denen er die Botschaft Gottes weitersagt. Und doch bekommt er einen völlig anderen Auftrag. Er soll das Volk verstocken. Das erscheint widersinnig, geradezu paradox. Und doch macht es Sinn. Jesus hat einmal die Geschichte von den bösen Winzern erzählt, die alle die Boten, die der Weinbergbesitzer in den Weinberg schickte, um seine Pacht einzukassieren, verjagten oder gar töteten. Und als der schließlich seinen eigenen Sohn schickte, weil er dachte, naja, dem werden sie es ja wohl geben, auch den umbrachten. Auch das erwählte kleine Volk Israel stellte sich in seiner Geschichte immer wieder gegen die Gebote, die Gott ihm doch zum Leben gegeben hatte. Gebote der Freiheit, denn sie galten für ein aus ägyptischer Sklaverei befreites Volk. Doch das Volk hörte nicht, auch nicht auf die Rede der Propheten. Sie wollten das nicht hören, was die ihnen zu sagen hatten. Sie wollten das nicht hören, dass sie sich gegen Gott gestellt hatten darin, wie sie miteinander umgingen, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher wurden, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchten. Sie wollten das nicht hören, dass sie ihren Glauben, den Glauben an diesen Gott mit seinen Geboten missbrauchten, um eigene Machtansprüche durchzusetzen und um möglichst viel Geld und Gut dabei anzuhäufen. Sie wollten das nicht hören, dass sie die dem Leben dienenden Gebote zu einem Gesetzeskatalog gemacht hatten, der den Menschen, gerade den einfachen Menschen, das Leben schwer machte und den Blick dabei dann noch verstellte, den Blick auf den lebendigen Gott. Sie wollten das nicht hören, dass es weder in den geistlichen Gremien noch in den Gottesdiensten um Gottes Sache ging, sondern um menschliche Interessen. Nichts Neues unter der Sonne, könnte man sagen, denn das beschreibt doch auch unsere Zeit. All das finden wir doch heute genauso. Gott gibt die Menschen in die von ihnen selbst gewählte Taubheit, in diese Verstocktheit, dass sie nicht hören wollen. Wem Gott nicht mehr heilig ist, dem ist bald nichts mehr heilig. Der schauert, er schauert eben nur noch kurz, wenn überhaupt, vor dem Holocaust, vor den irren Morden in vielen Teilen dieser Erde, auch in unseren Tagen, vor dem sinnlosen Gemetzel in Syrien beispielsweise, der hohen Zahl von Abtreibungen aus sozialer Indikation. Schön juristisch maskiert, dieser Begriff. Oder vor dem Bericht aus Bangladesch über die Menschen, die für Hungerlöhne in Fabriken arbeiten, die über ihnen zusammenzubrechen drohen oder bei einer Feuerbrunst zu einer Hölle werden für sie, nur damit wir möglichst preisgünstig Kleidung kaufen können. Und so weiter und so weiter. Und davor kurz, ha, und dann geht's weiter. Business as usual. The show must go on. Die Welt dreht sich doch weiter, der Rubel muss rollen. Ja, und was kann ich denn schon tun? Oder wie auch immer die lapidaren Begründungen und Entschuldigungen lauten. Doch wem nichts mehr heilig ist, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Zumindest klingt das hier bei Jesaja so. Da ist nichts mehr, er kann es nicht mehr hören, dass Gott spricht. Wem nichts mehr heilig ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Doch, auch dem ist noch zu helfen. Denn Gott hat das ja alles gewusst. Und er hat die Konsequenzen gezogen. Er hat die Folgen auf sich genommen. Dieser Jesaja, der den Auftrag zur Verstockung bekam, der hat doch auch die Geburt eines Sohnes angekündigt. Immanuel, Gott mit uns. Wir haben ihn eben besungen vor der Predigt. Gott gibt uns Menschen nicht auf. Er sucht uns und er möchte unser Vertrauen gewinnen. Er möchte unser Misstrauen in Vertrauen zurückverwandeln. Er tut alles, um uns wieder in eine lebendige, liebevolle Beziehung zu sich zu bringen. Und deshalb hat er das Gericht an seinem eigenen Sohn vollziehen lassen. Am Ende musste der Sohn des Weinbergsbesitzers selbst gehen und sich erschlagen lassen. Aber so konnte eben der Weinberg für alle geöffnet werden. Gott hat den Teufelskreis durchbrochen, aus dem wir Menschen selbst eben nicht mehr herauskommen. Er hat ein Zeichen gesetzt, das deutlicher nicht sein kann. Ein Zeichen dafür, wie es um uns Menschen steht, wie ernst es um uns ist. So schwer wiegt unsere Schuld. So verhängnisvoll ist es, sich von Gott abzuwenden. Es ist eine Macht, der wir uns nicht aus eigener Kraft mehr entziehen können. Goethes Zauberlehrling hat es auf den Punkt gebracht. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Da brauchte es eben schon das Leben und den Tod des Gottessohnes, dass wir Menschen da herausgerissen werden können. Es steht so ernst um uns Menschen, dass Gott dafür seinen eigenen Sohn von uns Menschen umbringen, unschuldig ans Kreuz schlagen lässt. Und Gott sagt uns durch dieses Kreuz, so sehr bist du in Schuld und Sünde verstrickt, heillos, und so sehr liebe ich dich. Gott lädt uns ein, uns das schenken zu lassen, was Christus am Kreuz errungen hat. Er hat uns dort versöhnt mit Gott. Nicht Gott wurde versöhnt. Er selbst hat uns versöhnt. Er hat uns befreit dazu, wieder Gott zu vertrauen, ihn Gott sein zu lassen. Als Jesaja von seiner Schuld befreit war, vor Gott stehen konnte, ohne zu vergehen, da erklang die Frage, wen soll ich senden? Der Chor hat das ja eben aufgenommen. Und wie selbstverständlich rief Jesaja, hier bin ich, sende mich. Wer Christus glaubt, der ist von ihm in die Nachfolge gerufen. Er ist beauftragt, in Christi Fußstapfen zu treten. Er ist in diese Welt gesandt, um die gute Nachricht weiterzugeben. Diese gute Nachricht, dass Gott uns nicht aufgegeben hat, dass er uns liebt, dass er auch dem nichts heilig ist, dass auch der dem heiligen Gott begegnen kann. Wer Christus glaubt, der ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Christus uns eben wieder in diese Lage versetzt, dem heiligen und furchterregenden Gott zu begegnen, vertrauensvoll. Du, der du dich Christ nennst und damit ja zu Christus bekennst, du bist ein Beispiel dafür, dass jedem Menschen Gott wieder heilig werden kann. Und wem Gott heilig ist, dem sind es auch die Geschöpfe, ja seine ganze Schöpfung. Der kann nicht mehr so leben wie vorher. Der fragt danach, wie er denn nun mit den anderen Menschen und dieser Schöpfung umgehen kann und soll. Der ist befreit dazu, fähig dazu, Gutes zu tun. Der ist befähigt, nur nach Gottes Vorstellungen zu leben. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gotteskinder, wir sind in diese Welt gesandt. Wir haben eine Mission, einen Auftrag. Onkens Ausspruch, er ist so wahr, jeder Christ ein Missionar. Nun hat sich ja nicht jeder in der Bibel so schnell beauftragen lassen wie Jesaja. Wir wissen von Jeremia und von Mose. Der eine sagt, ich bin zu jung. Der andere sagt, ich habe so einen schlechten Mund, ich kann nicht reden. Ich weiß nicht, ob Mose genuschelt hat oder nur sich nicht für rhetorisch brillant hielt. Es gibt zugegeben viele triftige menschliche Gründe dagegen, sich als Missionar zu verstehen, nach Gottes Maßstäben zu leben, zu versuchen. Und auch wir werden als Christen, die wir uns senden lassen, natürlich die Erfahrung machen, die Jesaja machte, dass Menschen nicht zuhören, dass Menschen Hilfe gern in Anspruch nehmen, ja, aber dann nichts davon hören wollen, warum wir ihnen denn eigentlich helfen. Wir werden die Erfahrung machen, dass wir angefeindet werden, wenn wir die Maßstäbe Gottes achten und danach leben. Wir werden erleben, dass wir ausgenutzt werden. Es gibt triftige menschliche Gründe dagegen, sich als Gesandte Gottes zu verstehen. Nach Gottes Vorstellungen leben zu wollen, ja, die gibt es. Aber es gibt viel gewichtigere Gründe dafür, denn er ist der heilige Gott, der uns erwählt und beruft. Es ist Jesus Christus, der uns beauftragt. Es ist der Geist Gottes, der uns befähigt. Es ist der dreieinige Gott, der in unserem Leben zu wohnen beginnt, der uns segnet und der uns damit zu einem Segen macht für die Menschen um uns herum, für diese Welt. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind doch nicht Vertreter irgendeiner Lehre, irgendeines religiösen Vereins, die um Mitglieder wirbt. Wir sind Gesandte des lebendigen Gottes, des heiligen Gottes. Wir sind, so schreibt das Paulus, Botschafter an Christi Stadt. Und so bitten wir nun im Auftrag von Christus, bleibt nicht Feinde Gottes, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind vom Geist Gottes erfüllte Menschen. Er will uns mit Liebe erfüllen. Und er will uns auch die rechten Worte zur rechten Zeit geben und uns das rechte Tun zur rechten Zeit tun lassen. Und darum dürfen wir auch immer wieder bitten, weil wir schaffen es nicht aus uns selbst. Wir dürfen bitten, auch und gerade mit Kelch und Brot. In ihnen will Christus unsere Berufung erneuern und festigen, uns Mut machen, uns Kraft geben. Amen.